بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بما اسمه هاتسجن الله زيجن هاي بما هاتسش كايدن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بتوجر سكاين قوتي بأس الله ودش بتوجر محمد الله سدينا ونزين جزنت اس فيفن الله غش كلايتت اس غش كلايتت und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet, und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist Irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in Recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Ikhlas gibt, unseren Iman stärkt, dass wir aus dieser Sitzung hervorgehen, herausgehen mit vergebenen Sünden, gestärktem Iman und mit vermehrtem nützlichen Wissen, denn er ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir dafür auch zu bitten haben. Wir werden heute, inshallah ta'ala, liebe Geschwister, das 20. Kapitel angehen, in dem es um die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala geht, in der Hinsicht, welche wir ihm zuschreiben dürfen. Das sind die sogenannten As-Sifat al-Thubutiyya, über die wir uns gleich inshallah ta'ala unterhalten werden. Zunächst einmal, ich lese wie gewohnt den Teil vor, den wir vorhaben, und am Ende inshallah fassen wir zusammen die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Kapitel. Der Autor, Gott bewahre ihn, sagte, in der Beschreibung seiner selbst, subhanahu wa ta'ala, vereint der Erhabene Verneinung und Bejahung. Denn eine Vollendung der Vollkommenheit ist nur durch die Bestätigung der Eigenschaft der Vollkommenheit und dem Nichtvorhandensein der Eigenschaften des Mangels, die deren Gegenteil darstellen, möglich. Die Eigenschaften teilen sich in zwei Gruppen. Eigenschaften, die bejaht und Eigenschaften, die zurückgewiesen werden. Und es ist ebenso richtig zu sagen, zu bestätigende, das heißt Thubutiyya und negierende Salbiya-Eigenschaften. Lauter?
Ja, lauter.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Thubutiyya. Thubutiyya kommt vom arabischen Verb Thabata. Und Thabata heißt bestätigt. Und gemeint ist hier entweder bekräftigt oder Eigenschaften allgemein, die wir Allah Azza wa Jal zuschreiben. Und die Vollkommenheit Allah subhanahu wa ta'ala, sagt der Autor hier aus, kommt nicht alleine dadurch zustande, dass wir Allah Azza wa Jal bestimmte Eigenschaften zuschreiben, sondern auch dadurch, dass wir ihm bestimmte Eigenschaften abschreiben. Also Eigenschaften, die er sich selbst abgeschrieben hat, die wir ihm auch abschreiben. Das sind die sogenannten negierten Eigenschaften, oder kannst du sie auch auf Arabisch nennen, As-Sifat As-Salbiyya. Und beides ist das Gleiche. Und das ist ein Fachwort, das man sich merken kann, wenn man möchte. Ansonsten wichtiger ist natürlich zu verstehen, was dahinter steckt. Wir kommen zu einem Unterkapitel. Das Unterkapitel lautet die Sifat al-Thubutiyya. Dies sind all jene, die Allah für sich selbst bekräftigt. Sie sind alle vollkommene Eigenschaften, die in keinerlei Weise irgendeinen Mangel aufweisen, und sie gründen auf der Offenbarung. Wir werden gleich sehen, dass die Eigenschaften, die wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, grundsätzlich immer auf der Offenbarung gründen. Aber es gibt auch Eigenschaften, auf die der Verstand hinweist. Aber die Offenbarung weist auch wieder darauf hin. Deswegen können wir sagen, dass alle Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala auf der Offenbarung letztendlich gründen. Eigenschaften werden allgemein in drei Gruppen geteilt. Entweder es handelt sich um Eigenschaften der Vollkommenheit, der absoluten Vollkommenheit, oder es handelt sich um Eigenschaften der Vollkommenheit in eingeschränkter Bedeutung, oder es handelt sich um mangelhafte Eigenschaften. Also die erste Eigenschaft, der Autor sagt, Eigenschaften werden allgemein in drei Gruppen geteilt. Eigenschaften absoluter Vollkommenheit, wenn du den arabischen Begriff kennen möchtest, Kamalun Mutlaq. Kamal ist die Vollkommenheit, Mutlaq ist absolut. Gemeint ist also mit absolut uneingeschränkte Vollkommenheit Allahs, der Eigenschaft. Dann Dann gibt es eine zweite Art von Vollkommenheit. Das ist die, eben die eingeschränkte Vollkommenheit. Der Autor hat es bezeichnet als Eigenschaften der Vollkommenheit, die einer Beschränkung unterliegen. Auf Arabisch Kamalun Muqayyade. Und als drittes haben wir Eigenschaften der des absoluten Mangels. Auf Arabisch der Mangel ist Naqs. Oder du kannst auch sagen, in diesem Fall absoluten Mangel, Naqsun Mutlaq. Das sind auch logisch gesehen drei Kategorien, die man sich vorstellen kann. Entweder etwas ist uneingeschränkt perfekt oder etwas ist eingeschränkt perfekt oder es ist mangelhaft. Und darum drehen sich alle Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala entweder zuschreibend wie in den ersten beiden Kategorien und oder abschreibend in der, wie in der dritten Kategorie. Zur ersten Gruppe gehören jene von absoluter Vollkommenheit. Darum wird Allah, erhaben ist er, durch sie beschrieben. Man sagt, Allah ist Mutakallim. Mutakallim heißt, der Mutakallim ist der Sprechende. Oder derjenige, der mit seinen Geschöpfen spricht. Und hiermit meint man nicht, auch wenn es sich jetzt im Deutschen so anhört, hiermit meint man nicht einen Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. Meines Wissens nach gibt es keinen Namen Allahs, der Al-Mutakallim heißt. Das hat auch das hat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gesagt, dass Al-Mutakallim ist nicht einer der Namen Allah subhanahu wa ta'ala, aber die Tatsache, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala, ist eine Eigenschaft von ihm. Und deswegen kannst du sagen, er ist der Sprechende in der Hinsicht, dass es zu seinen Eigenschaften gehört, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala, wann er will, mit wem er will, wie er will und wo er will. Aber in der Hinsicht, dass wir sagen, es ist einer seiner Namen, wir sagen nein. Wir wissen, es sei denn, es gibt darüber eine authentische Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Im Koran kommt dieser Name Al-Mutakallim so nicht vor. Was jene, also diese Eigenschaft, aber wir sind ja hier bei Eigenschaften, deswegen sollte das nicht zu verwechseln sein. Wir sind ja hier bei Eigenschaften, nicht bei Namen jetzt. Bei Eigenschaften, also es gehört diese Eigenschaft Al-Kalam, das Sprechen, gehört zu den zur ersten Kategorie dieser drei Kategorien, weil diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala uneingeschränkt im Koran zugeschrieben wird und wir sie eben dementsprechend Allah azza wa jalla auch uneingeschränkt zuschreiben. Wie ich gesagt habe, Allah spricht, wann er will, mit wem er will und wie er will, subhanahu wa ta'ala. Also gehört es zur absoluten Vollkommenheit. Und wir schreiben Allah azza wa jalla diese Eigenschaft nicht eingeschränkt zu. Wir sagen also nicht, wenn er mit dem Sohn so spricht oder irgendwie eingeschränkt, ist es Vollkommenheit. Wie bei anderen Eigenschaften, die wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Der Autor sagt, was jene vollkommenen Eigenschaften betrifft, die einer Beschränkung unterliegen, so wird Allah durch sie im Allgemeinen nicht beschrieben, außer in eingeschränkter Form, wie etwa Al-Makr, Al-Khida', Al-Istihza'. Das heißt also, wir haben jetzt eine zweite Kategorie von Eigenschaften, mit denen Allah beschrieben wird. Also sind sie auch Eigenschaften seiner Vollkommenheit, subhanahu wa ta'ala. Aber wir schreiben sie ihm nur so zu, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat, im eingeschränkten Sinne. Warum ist diese Unterteilung so wichtig? Weil jemand, ein Feind der Ahle Sunnah al-Jama'a, könnte die Ahle Sunnah angreifen in ihrem Glauben an die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und sagen, guck mal, sie schreiben Allah alles zu, was im Koran steht, sogar, dass er Makir sei. Makir ist derjenige, der listig ist oder jemand, der Ränke schmiedet oder jemand, der Pläne ausschmiedet. Okay? Und dieser Begriff ist wenn man ihn so absolut benutzt, zweifellos negativ behaftet. Und im Koran kommt dieser Begriff vor. Und ihr, Ahlus Sunnah, ihr sagt doch, dass ihr an diese Namen oder diese Eigenschaften glaubt, so wie sie im Koran stehen. Also, dann müsstet ihr theoretisch über Allah Azza wa Jal auch den Begriff Khadi' benutzen. Und Khadi', wenn man das einfach so übersetzt, bedeutet Betrüger. Und wer von den Muslimen kann Allah solch einen Namen geben? Niemand. Und dann ist sozusagen bewiesen, dass euer Glaube, so wie ihr ihn verkauft, an die Menschen falsch ist. Und deswegen ist diese Fallunterscheidung hier wichtig, dass wir ihnen sagen, langsam, ihr begeht in eurem Vorwurf an die Ahl-Sunnah al-Jama'ah einen schweren Fehler, da ihr ihnen vorwerft, dass sie an diese Namen uneingeschränkt glauben, was aber nicht stimmt. Denn sie glauben an diese Namen eingeschränkt, genauso wie sie im Koran al-Karim vorkommen. Das ist sehr wichtig, dass man diesen Punkt verstanden hat. Und dazu kommen, der Autor sagte, Gott bewahre ihn, drei Beispiele dafür. Einmal al-Makr, das kommt in der folgenden Aya vor, im Surah 8, Vers 30, Surah al-Anfal, Aya 30. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Sie schmiedeten Ränke, aber auch Allah schmiedete Ränke. Allah aber ist der beste Ränkeschmied. Also der Zusammenhang ist hier, es geht um Allahs Feinde, subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah Azza wa Jal gegen seine eigenen Feinde Ränke schmiedet, dann ist es ein Hinweis auf seine vollkommene Allmacht. Und Hinweis darauf, dass er subhanahu wa ta'ala alles weiß. Wenn man allerdings Ränke schmieden würde gegen die gläubigen Menschen, dann wäre es eine Eigenschaft des Mangels, weil das wäre ungerecht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache erwähnt in Bezug auf seine Feinde und deswegen ist dies eine Eigenschaft der Vollkommenheit, aber nur, wenn wir es auch so verwenden, wie Allah es im Koran erwähnt hat. Wenn wir sagen, er schmiedet gegen seine eigenen Feinde Ränke. Ein weiteres Beispiel, was jetzt hier der Autor nicht erwähnt hat, was ich jetzt zusätzlich erwähne, weil das als Beispiel erwähnt worden ist. Er hat ja erwähnt einmal Al-Makr und Al-Khida' und Al-Istihza'. Al-Khida', liebe Geschwister, bedeutet betrügen und Al-Istihza' bedeutet Hohn oder Spott oder sich lustig machen. Und wenn wir dazu den Koran Karim aufschlagen, in Surat Al-Baqarah, ganz am Anfang Surat Al-Baqarah, auf der zweiten Seite, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Und zwar heißt es in der 15. Aya, aber ich lese die 14. vor, damit der Zusammenhang klar wird. Es geht hier um die Heuchler. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, also wenn die Heuchler diejenigen treffen, die glauben, die Muslimen, die Sahaba, sagen sie, wir glauben, wir sind gläubig. Wenn sie jedoch mit ihren Teufeln alleine sind, mit ihren Satan alleine sind, sagen sie, wir stehen zu euch. Wir haben uns doch nur lustig gemacht. Wir haben uns doch nur lustig gemacht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist es, der sich über sie lustig macht. Allah ist es, der sich über sie lustig macht und er lässt sie in ihrer Auflehnung umherirren. Jetzt, wenn wir jetzt verstehen wollen, was dieses sich lustig machen bedeutet, so sehen wir, dass das auch hier erstens einmal im Zusammenhang erwähnt worden ist mit den Feinden Allahs subhanahu wa ta'ala, nämlich mit seinen Heuchlern. Gleichzeitig, was bedeutet es konkret, dieses sich lustig machen über die Feinde Allahs, von Allah subhanahu wa ta'ala's Seite? Wir sagen ganz einfach, Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte diesbezüglich, schlag einfach einmal Surat Al-Hadid auf. Surat Al-Hadid ist die 57. Sura im Koran al-Karim. Ich lese euch direkt die Übersetzung daraus vor. Dort heißt es in der 13. Aya, am Tag, also Ibn Kathir sagt, rahimahullah ta'ala, dieses sich lustig machen, was Allah erwähnt hat in Surat Al-Baqarah, deren Erläuterung findest du in Surat Al-Hadid in der 13. Aya. Allah sagt, am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Ihr wisst, der gläubige Mensch oder die Menschheit, nachdem sie gefiltert worden ist durch mehrere Filter am Tag der Auferstehung, bleiben am Ende nur noch die Muslime übrig und die Heuchler. Und wenn sie dann über die Brücke gehen wollen, der Mensch hat sieht vor seinen Augen oder sieht mit so viel Licht, je nachdem, wie viele guten Taten er gemacht hat. Und die Heuchler, die sagen dann, weil sie natürlich keine guten Taten haben, die Allah subhanahu wa ta'ala angenommen hat, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Dann wird zu ihnen gesagt, zu den Heuchlern, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Geht nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Allah sagt, da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Das heißt, man macht sich über sie am Tag der Auferstehung lustig, denn in diesem Leben haben sie geheuchelt und sie haben den Gläubigen gesagt, wir sind gläubig, und wenn sie mit den anderen waren, haben sie gesagt, wir sind ungläubig, wir sind mit euch. Und so wird zu ihnen am Tag der Auferstehung auch gesagt werden, dann guckt man nach hinten, ob ihr dort euer Licht sehen werdet, und sie werden dort schauen, aber sie werden es nicht finden. Es wird zwischen ihnen und den Gläubigen für immer und ewig getrennt werden. Das ist so viel zum Begriff von dem Istihza, sich lustig machen. Weil könnte jemand sagen, wie kann man Allah Azza wa Jal diese Eigenschaft zuschreiben? Und wir sagen, das war die Antwort, die du inshallah ta'ala jetzt verstanden hast. Dementsprechend, genauso gibt es einen zweiten Begriff, den der Autor erwähnt hat, den ich jetzt auch zusätzlich erläutern möchte. Und zwar geht es um den Begriff des Khida'. Khida'. Khida' lesen wir in Surat An-Nisa in der 142. Ayah. Surat An-Nisa in der 142. Ayah. Dort heißt es, wortwörtlich übersetzt, und auf Arabisch erstmal, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Ihr hört dieses Wort yukhadi'una und khadi'um, das ist das Wort khida'. Übersetzt heißt es, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist es er, der sie betrügt. Doch ist es er, der sie betrügt. Und hier könnte auch jemand sagen, diese Ayah beweist, o ihr Ahle Sunnah al-Jama'ah, dass euer Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs, dass ihr sagt, wir glauben an die offensichtliche Bedeutung, auch falsch ist, denn sonst würdet ihr hier Allah Azza wa Jal als Betrüger bezeichnen, hascha, Gott bewahre, sowas würde ein Muslim niemals über seinen Herrn sagen, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir aber schauen, erstens einmal stimmt der Vorwurf wieder nicht, denn wieder einmal hat jemand diese Eigenschaft aus dem Zusammenhang gerissen. Jemand hat die Eigenschaft aus dem Zusammenhang gerissen und hat daraus eine, das heißt also, wenn wir sagen, dann ist es ein Attribut der eingeschränkten Vollkommenheit, wie wir gesagt haben, der zweiten Kategorie. Aber derjenige, der sie aus dem Zusammenhang rausnimmt, steckt sie in die erste Kategorie, und zwar in die Attribute oder die Eigenschaften der absoluten, der uneingeschränkten Vollkommenheit. Das ist der erste Fehler, den die Ahle Sunnah nicht macht. Zweitens, wenn wir den Begriff Betrügen untersuchen, wollen wir wissen, was steckt letztendlich dahinter? Was ist denn damit gemeint? Wenn wir schon sagen, wir glauben sowieso nur daran, so wie es im Zusammenhang erwähnt wird, dann stellen wir uns die Frage, was ist mit dem Betrügen, was hat es mit dem Betrügen der Heuchler auf sich, sodass, und was hat es mit dem Betrügen Allahs den Heuchlern gegenüber auf sich? Wir sagen, Nummer eins, die Heuchler, ihre Art zu betrügen war, dass sie sich als Muslime in dieser Welt ausgegeben haben. Dadurch haben sie zum Beispiel muslimische Männer und Frauen geheiratet. Dadurch haben sie Dinge gesehen, die sie nicht sehen dürfen. Dadurch haben sie Vermögen geerbt, das ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Dadurch haben sie das Leben, kann man sagen, allgemein als eines Muslims genossen, das ihnen so nicht zusteht. Dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Plan gehört es, dass er den Heuchler in diesem Leben leben lässt. Denn wir Muslime sehen nicht, was in den Herzen der Menschen drin ist, deswegen können wir nur urteilen, gemäß dem, was ein Mensch sagt und tut, das heißt, wie er sich gibt. Also wenn dieser Heuchler sich in diesem Leben gibt als ein Muslim, so bleibt dir als Muslim nichts anderes übrig, als ihn als Muslim zu behandeln. Weil du weißt ja nicht, was in seinem Herzen drin ist. Solange er nicht darüber berichtet, weißt du es nicht. Deswegen, in diesem Leben genießt er die Bestimmungen Allahs subhanahu wa ta'ala eines Muslims. Und er denkt, und hier kommt der entscheidende Punkt, und er denkt, dass er ein gläubiger Muslim ist, in dem Sinne, dass er die Gläubigen betrügt und dass er von den islamischen Gesetzen profitiert. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihnen Aufschub, lässt sie meinen und denken, dass es ihnen gut geht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr Körper sich von ihrer Seele trennt. Und in diesem Moment Allah subhanahu wa ta'ala offenbart ihnen die Wahrheit und zeigt ihnen, woran sie wirklich sind. Und deswegen, das ist die Form des Betruges in Bezug auf die Heuchler. Das ist die Form des Betruges in Bezug auf die Heuchler, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen so umgeht, als wären sie gläubige Menschen in diesem Leben, und im Jenseits plötzlich läuft die Sache ganz anders, als sie sich es haben vorstellen können. Der Autor sagt, wenn es sich dabei nämlich um eine Erwiderung Allahs auf jene handelt, die sich solcher Art verhalten, dann weist die entsprechende Erwiderung Allahs Vollkommenheit auf. Das heißt, sie handeln so, dann handelt man entsprechend so, wie sie handeln, dann ist es keine Ungerechtigkeit mehr, dann ist es gerecht. Stellt euch vor, immer der Mörder und der Ermordete. Jemanden töten darf man nicht. Aber stell dir mal vor, jemand hat einen anderen Menschen getötet. Dann kommt es zur Wiedervergeltung. Die Wiedervergeltung, normalerweise hat derjenige, der Angehörige des Ermordeten sogar das Recht auf diese Wiedervergeltung. Warum? In diesem Moment plötzlich ist sie gerecht. Warum ist sie gerecht? Naja, weil vorher etwas vorausgegangen ist. Weil diesem Akt etwas vorangegangen ist. Und dir genauso, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese sich lustig machen würde oder diese Heuchler betrügen würde, ohne dass sie irgendwas sich haben zu Schulden kommen lassen, dann wäre es natürlich ungerecht und wäre fatal und wäre unfair. Aber da sie sich haben etwas zu Schulden kommen lassen, ist es nicht mehr als, ist natürlich gerecht, zweifellos. Das sind die drei Beispiele, die wir, deswegen müssen wir sehr aufpassen bei Vorwürfen, wir würden Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften des Mangels zuschreiben. Jetzt wissen wir die Antwort darauf, inshallah. Der Autor sagt, werden diese Eigenschaften jedoch in uneingeschränkter Form verwendet, dann ist es nicht richtig, sie als Beschreibung Allahs heranzuziehen. Wie wir gesagt haben. Durch absoluten Mangel aber wird Allah, mächtig und erhaben ist er, niemals beschrieben. Wie Kraftlosigkeit, Blindheit oder Taubheit und so weiter und so fort. Denn das sind Eigenschaften des Mangels, das sind Eigenschaften des absoluten Mangels. Es ist in keiner Hinsicht etwas Positives in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auf die zu negierenden Eigenschaften aus Sifat al-Salbiyya aber haben wir bereits zuvor hingewiesen. Die Eigenschaften werden in jene geteilt, das ist eine weitere Einteilung der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, auf die ich am Anfang schon hingewiesen habe. Man kann sie einteilen wie folgt. Er sagt, die Eigenschaften werden in jene geteilt, die auch die Vernunft gebietet, und jene, die nur aus der Offenbarung hervorgehen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt an die zwei Begriffe, die wir eingeführt haben, und zwar auf Arabisch erstmal As-Sifat al-Ma'nawiyya und As-Sifat al-Khabariyya, das heißt die abstrakten Eigenschaften und die konkreten Eigenschaften, dann wissen wir schon mal, dass wenn wir Einteilung haben in Eigenschaften, die auf der Offenbarung gründen, und Eigenschaften, die auf die man auch durch den Verstand kommen kann, dann gehören die Sifat Khabariyya, die konkreten, in welche der beiden Kategorien zweifellos? Die konkreten, wie zum Beispiel die Hand, die Augen, in welche Kategorie gehört das? Gehört das in die Kategorie derjenigen Eigenschaften, auf die man durch den Verstand kommen kann? Oder diejenigen, bei denen man die nur ihr Ursprung in der Offenbarung haben können? Offenbarung natürlich, ja. Weil kein Mensch kann durch logisches Denken auf die Idee kommen, dass Allah zwei Hände hat. Das geht nicht. Okay? Aber ein Teil der abstrakten Eigenschaften, As-Sifat al-Ma'nawiyya, wie zum Beispiel das Leben oder das Wissen oder die Macht und so, diese Eigenschaften, zweifellos weist die Offenbarung darauf hin, aber man kommt auch durch die Vernunft auf diese Eigenschaften. Tayyib. Noch einmal lese ich den Satz. Die Eigenschaften werden in jene geteilt, die auch die Vernunft gebietet, und jene, die nur aus der Offenbarung hervorgehen. Beide aber, die auf der Vernunft basierenden Eigenschaften und jene, über die uns allein die Offenbarung informiert, werden im Koran angeführt. Wir reden nicht von Namen. Denkt nochmal, welcher Hinweis. Wir reden nicht von Namen. Auf Namen kann man nicht kommen. Auf Namen kann man nicht kommen, es sei denn durch die Offenbarung. Geht nicht anders. Aber auf Eigenschaften kann man, auf manche der abstrakten Eigenschaften kann man kommen durch die Vernunft. Bei jenen Eigenschaften, die auf der Vernunft basieren, ist es möglich, allein durch die Vernunft Aufschluss darüber zu erhalten. Die Methode, diese Eigenschaften zu bestätigen, beruht auf dem Hören, dem Verstand und dem Sehen. Wie etwa seine Beschreibung durch Wissen. Also wenn man die Schöpfung sich verinnerlicht, weiß man, dass Allah Azza wa Jal Wissen hat, oder nicht? Das ist eine Eigenschaft von ihm. Wenn wir uns die Schöpfung betrachten und sehen, welche Energien und Kräfte und Macht es darin gibt, wissen wir, dass Allah stark ist, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sehen, dass alles zielgestrebt ist und dass alles eine Ordnung hat, dann wissen wir, dass Allah einen Willen hat. Er wollte es genau so haben, und wenn er wollte, hätte er es anders gemacht. Wir wissen, das Leben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht lebendig wäre, hätte er nichts erschaffen können. Und er redet auch vom Hören und vom Sehen und von der Rede, subhanahu wa ta'ala. Über jene Eigenschaften aber, die allein auf der Mitteilung beruhen, Gewissheit zu langen, ist im Verstand nicht möglich. Eine solche Bestätigung ist nur durch den Offenbarungstext möglich, wie das Gesicht, die beiden Hände und so weiter. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagt über die Bestätigung der Eigenschaften durch die Überlieferung. Bevor ich jetzt den Satz vorlese, muss ich nur einen kleinen kurzen Begriff erläutern. Und zwar geht es um den Begriff Muhakkikun. Der Begriff Muhakkikun bezeichnet, erstmal ist der Plural von Muhakkik, und Haqq kommt von, Haqq ist die Wahrheit, das Richtige. Und der Muhakkik ist derjenige, also man versteht in diesem Zusammenhang darunter denjenigen Gelehrten, man versteht darunter spätere Gelehrte, das heißt nicht Gelehrte der ersten Generation, sondern spätere Gelehrte, die sich mit einem bestimmten Thema ausführlich auseinandergesetzt haben. Das heißt also, es gibt ein Thema, meinetwegen im Fiqh, worüber es verschiedene Ansichten gibt. Und dann kommt jemand von den späteren Gelehrten, der all diese Aussagen sammelt, die all diese Ansichten zu einem bestimmten Thema sammelt, ihre Beweise auflistet und letztendlich aufgrund seiner ausführlichen Untersuchung zu einem Ergebnis kommt, das inshallah ta'ala der Wahrheit am nächsten ist. Und da nutzen uns besonders die späteren Gelehrten, weil sie einen besseren Überblick haben über die Ansichten, die es im Laufe der Zeit zu einem bestimmten Thema gegeben hat. Und zweifellos gehört Sheikh al-Islam rahimahullah selbst zu den Muhakkikun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Er sagt, die Muhakkikun unter denjenigen, die Allah seine ihm zustehenden Eigenschaften zuschreiben, sind sich darüber einig, dass man mittels des Verstandes erfassen kann, dass er lebendig, wissend, zu allem mächtig und einen Willen hat. Und hier zeigt sich also ein Hinweis darauf, dass auch in Themen der Aqida gibt es manchmal verschiedene Ansichten unter den Gelehrten, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, weil sonst hätte er nicht gesagt, die Muhakkikun unter denjenigen, die seine ihm zustehenden Eigenschaften zuschreiben. Sie sind sich also darüber einig, dass man mittels des Verstandes bestimmte Dinge erfassen kann, wie zum Beispiel Leben, Wissen, Macht und den Willen. Er sagte weiterhin, ebenso gehören das Hören, das Sehen und seine Rede dazu. Diese werden nach Ansicht der Muhakkikun durch den Verstand bestätigt. Und ebenso die Liebe, al-mahabba und das Wohlwollen al-rida, der Zorn und der Zorn al-ghadab. Diese durch den Verstand zu bestätigen, ist möglich, und auch seine Erhabenheit über alles Erschaffene und seine Verschiedenheit von demselben gehören zu jenen Aspekten, die der Verstand lehrt. Auch die bedeutenden Gelehrten bekräftigten jene Eigenschaften auf diese Weise, wie Ahmad ibn Hanbal und andere, rahimahullah. Er sagte weiterhin, Sheikh al-Islam, rahimahullah, ibn Taymiyyah, zu den Wegen, denen die Imame und die bedeutenden Gelehrten der Sunna, die sich ihnen hinsichtlich dieser Frage anschlossen, folgten, gehört folgende Auffassung. Wenn er durch eine von zwei gegensätzlichen Eigenschaften nicht beschrieben wird, dann muss er durch die andere beschrieben werden. Wenn er durch eine von zwei gegensätzlichen Eigenschaften nicht beschrieben wird, dann muss er durch die andere beschrieben werden. Du hast zwei gegensätzliche Eigenschaften, schwach und stark. Schwach ist eine Eigenschaft des Mangels, also schreibst du sie ihm nicht zu, also muss er stark sein. Lebendig und tot, genau das Gleiche, kann man sich das als Hausaufgabe machen. Wenn er durch eine von zwei gegensätzlichen Eigenschaften nicht beschrieben wird, dann muss er durch die andere beschrieben werden. Klein und groß, eine zweite Hausaufgabe. Wäre nicht das Leben eines seiner Merkmale, dann wäre es der Tod. Und würde nicht Stärke ihn beschreiben, dann wäre es Kraftlosigkeit. Würden nicht hören, sehen und Rede ihn beschreiben, dann wären es Taubheit, Blindheit und Stummheit. Also hören, Gegenteil dazu, die Taubheit. Und sehen, wenn er nicht sehen könnte, dann wäre er blind. Und wenn er nicht reden könnte, dann wäre er stumm. Deswegen sagt er, dass diese Eigenschaften, man kann auf sie durch den gesunden Menschenverstand kommen. Er sagt weiterhin, rahimahullah, in allgemeiner Form bedeutet dies, dass er, subhanahu wa ta'ala, wäre sein Sein nicht verschieden von dieser Welt, so wäre er selbst Bestandteil derselben. Also entweder er ist so wie seine Schöpfung oder er ist anders als seine Schöpfung. Okay, subhanallah, da er nicht so wie seine Schöpfung ist, muss er anders sein als seine Schöpfung und umgekehrt. Somit macht die Negation einer von zwei gegensätzlichen Eigenschaften, die Bestätigung der anderen notwendig. Über die Eigenschaft des Mangels erklärte der Vollkommene sich dem Erschaffen gegenüber für erhaben, den Schöpfer darum, davon fernzuhalten, ist besser. Das ist Zitat Ende, rahimahullah ta'ala, aus Majmu' al-Fatawa, sein Buch. Die konkreten Eigenschaften aber, welche ja allein auf der Offenbarung beruhen, sind jene, die einzig durch den Verstand zu erschließen, das heißt ohne Offenbarungstext, nicht möglich sind. Kein Mensch kann durch gesunden Menschenverstand auf die Idee kommen, dass Allah Azza wa Jalla zwei Hände hat, wie wir gesagt haben. Die Methode ihrer Bestätigung ist allein die Überlieferung der diesbezüglich wahren Botschaft. Das sind etwa das Gesicht, die beiden Hände, das Auge, der Fuß und das sich Erheben über den Thron. An diese auf der Mitteilung berufenden Eigenschaften zu glauben, ist ebenso Pflicht wie der Glaube an jene, die auf dem Verstand basieren. Das ist vielleicht ein entscheidender Satz des Gelehrten, rahimahullah ta'ala, weil eben manche Menschen im Laufe der Zeit, im Laufe der islamischen Geschichte, nur an diejenigen Eigenschaften geglaubt haben, die auf der Offenbarung gründen oder die auf dem Verstand, im Verstand gründen. Im Verstand. Okay? Also deswegen, diese Einteilung ist schön. Und deswegen fragen wir, subhanallah, al-Quran al-Karim, hat auf beides hingewiesen. Allah redet von sich im Koran von abstrakten und von konkreten Eigenschaften. Was lässt dich dazu bringen, einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen zu machen? Nur weil dein Verstand das eine akzeptieren kann und der Verstand die anderen nicht akzeptieren kann? Ja, das ist der Fehler. Und deswegen sagte er jetzt in diesem Anschluss gleich, rahimahullah ta'ala, an diese auf der Mitteilung beruhenden Eigenschaften, das heißt die Sifat Khabariyah, die konkreten Eigenschaften, daran zu glauben ist ebenso Pflicht wie der Glaube an jene, die auf dem Verstand basieren. Und dann sagt er, rahimahullah, sehr wichtig, ohne sie mit Geschaffenem gleichzusetzen, Tamthil, ohne ihre Bedeutung zu leugnen, Ta'til, ohne sie zu entstellen, Tahrif, und ohne das Wie zu hinterfragen, Takyif, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und wenn jemand also zu euch eines Tages sagt, ich mache einen Unterschied zwischen den konkreten und den abstrakten Eigenschaften, dann fragt ihr ihn, wieso machst du diesen Unterschied? Allah subhanahu wa ta'ala hat über sich selbst gesagt, nichts ist ihm gleich. Und wenn er von sich spricht, spricht er von seinem Wesen, von seinen Eigenschaften, von seinem Namen. Das alles ist er, subhanahu wa ta'ala, er ist ein Einziger. Wir teilen Allah subhanahu wa ta'ala nicht in Teile und sagen, er hat Namen auf der einen Seite, das ist eine Sache und Eigenschaften ist etwas anderes und sein Wesen ist etwas Drittes. Wir haben keine Dreifaltigkeit, sondern er ist ein Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sie werden darauf keine Antwort haben. Also keine richtige Antwort haben. Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, rahimahullah ta'ala, sagte folgendes. Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i ist ein Hadith-Überlieferer und Lehrer von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Und er ist gestorben im Gefängnis, weil man hat ihn eingesperrt, damals bei dem Kalifen al-Mu'tasim, weil er die Menschen auf die Probe gestellt hat und diese berühmte Frage gestellt hat, was glaubst du über den Koran al-Karim? Glaubst du, dass es die Worte Allahs sind, die Unerschaffenen? Oder denkst du, das ist eine Schöpfung Allahs? Und jeder, der falsch geantwortet hat, das heißt jeder, der gesagt hat, die Worte Allahs im Koran sind unerschaffene Worte und es ist keine Schöpfung Allahs, diese Person hat er dann eingesperrt oder gefoltert und er gehört zu ihnen. Er ist gestorben im Gefängnis im Irak, Samarra, auf Arabisch Samarra, im Jahr 228, rahimahullah. Er sagte, wer Allah mit seiner Schöpfung vergleicht, der ist ungläubig. Und wer das leugnet, womit Allah sich selbst beschrieb, der ist auch ungläubig. Für das, womit Allah sich selbst beschrieb und womit sein Gesandter ihn beschrieb, gibt es keinen Vergleich. So einfach ist die Aqidah, alhamdulillah. Möge Allah ihn belohnen und jeden, der in seine Fußstapfen tritt. Das Zitat ist zu Ende von Sheikh al-Islam und auch von Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i, rahimahullah. Der Autor sagt, die auf der Vernunft basierenden Eigenschaften werden auch als Wesenseigenschaften bezeichnet. Anderer Begriff, also die auf die Eigenschaften, auf die du durch die Vernunft kommen kannst, wie das Leben, die Allmacht, Allah subhanahu wa ta'ala, sein Wissen, man nennt das Sifat Dhatiyya. Sifat Dhatiyya auf Deutsch Wesenseigenschaft. Das ist nur damit man, wenn man was anderes gehört hat, dann weiß man, dass das Gleiche ist. Die auf der Vernunft basierenden Eigenschaften werden auch als Wesenseigenschaften, Sifat Dhatiyya, bezeichnet, denn sie sind mit dem Wesen Allahs untrennbar verbunden. Sie sind ein notwendiger Bestandteil desselben, seit Ewigkeit bestehend und immer da. Ebenso gibt es auch Eigenschaften des Handels. Eigenschaften des Handelns. Dafür gibt es, das werden wir schon beim nächsten Mal machen, das ist ein eigenständiges Kapitel. Ebenso gibt es auch Eigenschaften des Handelns, die in Bezug auf Willen, die in Bezug zu Willen und Vermögen stehen. Also Vermögen ist hier die Stärke, die Macht, die Möglichkeit gemeint. Nicht das Vermögen, das gilt. Jeder Moment untersteht seinem Willen und seiner Allmacht. Er, subhanahu, hat niemals aufgehört, das zu tun, was seinem Willen entspricht. Er hat nicht aufgehört und wird auch niemals aufhören zu sprechen, zu erschaffen und alle Dinge wohl zu ordnen, Seine Taten geschehen nach und nach gemäß seiner Weisheit und seinem Willen, darunter das sich erheben, das Kommen, das Herabsteigen und so weiter und so fort. Wir kommen noch zu zwei kürzeren Kapiteln für heute, inshallah ta'ala. Und zwar Beweise, die es erforderlich machen, Allahs Mitteilung über seine Eigenschaften anzunehmen, damit wir unseren Iman stärken und wissen, warum es so wichtig ist, bei den Eigenschaften Allahs uns in erster und letzter Linie auf die Offenbarung zu beruhen, wenn wir uns über Allah unterhalten. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte folgende Sache. Jede Mitteilung, bevor du sie annimmst, sollte vier Bedingungen erfüllen. Das sind vier logische Bedingungen und Allah subhanahu wa ta'ala hat für uns unsere Logik erschaffen, unseren Verstand erschaffen, dass wir ihn benutzen. Die erste Bedingung ist, dass derjenige, der dir etwas mitteilt, sollte Wissen haben über das, was er redet. Allah Azza wa Jal sagt aber im Koran Karim, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Und dein Herr kennt am besten diejenigen, die in den Himmel und auf der Erde sind. Das heißt, er ist subhanahu wa ta'ala der Wissenreicheste. So besitzt Allah subhanahu wa ta'ala mehr Wissen über sich selbst und jeden anderen als irgendjemanden sonst. Das heißt, entweder du verlässt dich in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala auf ihn oder auf seine Schöpfung. Aber von all seiner Schöpfung kennt er sich am besten aus. Also bleibt niemand mehr übrig außer Allah. Zweitens, wenn du eine Mitteilung von jemandem akzeptieren möchtest, dann reicht es nicht aus, wenn diese Person Wissen hat, sondern er muss ja auch die Wahrheit sagen. Und Allah Azza wa Jal sagt über sich selbst, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Surat An-Nisa, Surah 4, Vers 122. Das heißt, keiner ist wahrhaftiger als er. Wahrhaftigkeit aber ist die Übereinstimmung des Gesagten mit den Tatsachen. Dann, die dritte Eigenschaft, stell dir mal vor, jemand hat Wissen und jemand spricht auch immer die Wahrheit, aber du verstehst nicht, was er sagt. Verstehst nicht, was er sagt. Das heißt, Klarheit und Sprachreinheit ist auch im Koran Karim zweifellos am deutlichsten. Der Autor hat hier die Ayah erwähnt, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Die Übersetzung passt jetzt vielleicht nicht so deutlich zu dem, was die Ayah eigentlich hergeben soll. Aber wir können uns auch auf andere Ayat-Stelle berufen. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala im Koran Karim in Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Das heißt, das ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und Rechtleitung kann es nur sein, wenn du auch verstehst, was von dir verlangt wird. Und Allah Azza wa Jal sagte über den Koran Karim, Bayyinat, es sind klare Beweise. Klare Beweise. Und Klarheit ist verlangt, damit du verstehst, was du eigentlich sagen willst. Viertens, was die Aussagen Allahs vollkommen macht, ist die Lauterkeit seiner Absicht, subhanahu wa ta'ala. Die Lauterkeit der Absicht und des Willens. Allah sagt im Koran Karim, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا. Allah gibt euch Klarheit, damit ihr nicht in die Irre geht. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Menschen, wenn sie über Allah reden oder über irgendwas reden, du weißt nicht, welche Absicht hat er überhaupt. Was will er eigentlich für dich? Will er was Gutes für dich oder was Schlechtes für dich? Denn es kann sein, er sagt dir die Wahrheit. Und er weiß sie. Und er spricht da klar und deutlich, aber es schadet dir. Denn nicht jedes Wissen ist nützlich. Ja? Deswegen, diese Worte Allahs umfassen diese vier Merkmale, die die Annahme seiner Nachricht erforderlich machen. Diese vier Eigenschaften finden wir in keinem anderen Wort. Deswegen sollten wir uns auf Allah Azza wa Jal verlassen. Ebenso wie eine Beschreibung nicht möglich ist, außer wenn eine von drei Gegebenheiten erfüllt ist. Wann kannst du etwas Bestimmtes beschreiben? Naja, entweder, wenn du dieses Beschriebene selbst gesehen hast. Das ist aber in Bezug auf Allah unmöglich für dich in diesem Leben. Der zweite Fall ist, dass du etwas kennst, das so ähnlich ist wie das, was du beschreiben sollst. Dass man dir sagt, Allah Azza wa Jal ist so ähnlich wie das und das, und dann könntest du ihn beschreiben. Diese Sache ist auch unmöglich, denn nichts ist ihm gleich. Also bleibt nur noch die dritte Kategorie übrig, dass jemand dir etwas mitteilt über seine Beschreibung, und diese Beschreibung kommt von ihm selbst, subhanahu wa ta'ala, und diese Mitteilung ist eben der Koran und die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Die ersten beiden Punkte, wie wir gesagt haben. Dann kommen wir zum letzten Abschnitt für heute, und zwar Methoden zur Bestätigung der Eigenschaften. Wir haben drei Methoden, die man natürlich auch anders zusammenfassen kann, aber nur nochmal, um das aufzuführen. Erste Methode, der Hinweis der Namen auf die jeweiligen Eigenschaften, denn jeder Name umfasst eine Eigenschaft. Das heißt, wie kannst du eine Eigenschaft Allahs bestätigen? Nummer eins, indem du einen seiner Namen kennst, denn aus einem Namen kannst du eine Eigenschaft ableiten. Zweite Methode, der Offenbarungstext berichtet über die Eigenschaft selbst. Der Offenbarungstext teilt uns diese Sache mit, wie zum Beispiel das Gesicht, die beiden Hände, die beiden Augen und so weiter und so fort. Dritte Methode, die Eigenschaft wird von einer Handlung abgeleitet. Die Eigenschaft wird von einer Handlung abgeleitet. Beispiel, Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, Surah 4, Ayah 164, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah hat zu Moses unmittelbar gesprochen. Unmittelbar heißt ohne Vermittler. Normalerweise ist Jibril derjenige, der vermittelt, also zumindest vermittelt in die eine Richtung. Aber mit Moses hat Allah Azza wa Jal direkt gesprochen. Also kannst du ableiten aus dieser Tat, aus dieser Handlung, dass eine der Eigenschaften Allahs ist, dass er sprechen kann. Die Sache ist, denke ich, deutlich. Das sind also drei Methoden. Die Eigenschaften aber sind allgemeiner als die Namen, denn jeder Name umfasst auch eine Eigenschaft, nicht jede Eigenschaft, aber umfasst einen Namen. Eine Verneinung hinsichtlich der Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala kommt nicht vor, außer in allgemeiner Form oder in spezieller Form, aber dann aufgrund einer Ursache. Also wenn Allah azza wa jal sich selbst eine Eigenschaft abschreibt, sagt, diese Eigenschaft hat er nicht, dann kommt es entweder in allgemeiner Form vor, oder, das heißt allgemein, da will ich gleich ein Beispiel dazu erwähnen, oder in spezieller Form, aber dann erwähnt auch den dazugehörigen Grund. Zur allgemeinen Form gehören etwa seine Worte, subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. Nämlich hinsichtlich seines Wissens, seiner Stärke, seines Willens, seines Hörens. Das wären alles Beispiele für diese Eier. Eine Verneinung, die sich auf einen speziellen Aspekt bezieht, findet sich in den folgenden Worten Allahs. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ. Allah hat sich keine Kinder genommen. Surah 23, Vers 91. Dies als Antwort auf jene, die behaupten, Allah habe einen Sohn. Okay, das heißt, hier ist eine Verneinung, aber diese Verneinung hat einen bestimmten Grund, und zwar nämlich, dass die Götzendiener behauptet hätten, Allah habe Kinder. Allah subhanahu wa ta'ala, dies als Antwort auf jene, die behaupten, Allah habe einen Sohn oder Allah habe Kinder, denn Sohn, da könnte man das auf die Christen beziehen, aber Kinder, weil die polytheistischen Araber auch von den Kindern Allahs gesprochen haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschaffen, und uns hat keine Müdigkeit berührt. Auch diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala sich abgesprochen, die Müdigkeit. Allah wird niemals müde. Aber warum? Weil eine Behauptung zuvor vorausging, und zwar, dass er eben müde werde. Und ihr wisst, dass die Juden, Christen bis an den heutigen Tag noch glauben, dass Allah Azza wa Jal sich am siebten Tag ausgeruht haben soll, und zwar am Samstag, nachdem er Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Und wir fragen, wenn Allah Azza wa Jal in 6 Tagen erschafft, dann wie erschafft er denn, subhanahu wa ta'ala? Er sagt zu einer Sache, sei, dann ist sie. Wie wird man dadurch müde? Also ich meine, der Mensch wird müde, dem er nur spricht. Also zumindest ein Wort. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala erst recht nicht, subhanahu wa ta'ala. طيب. Deswegen diese Ayah, eine Verneinung findet sich jedoch nicht um der bloßen Verneinung willen. Das ist auch jetzt vielleicht der letzte Satz für heute. Und zwar, eine Verneinung findet sich nicht um der Verneinung, um der bloßen Verneinung willen, sondern die Verneinung dient der Bestätigung der Vollkommenheit des jeweiligen Gegenteils. Wie wir vorhin gesagt haben, wenn wir 2 gegenteilige Eigenschaften haben, dann, so sagt Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, und die eine Eigenschaft können wir Allah nicht zuschreiben, weil sie eine mangelhafte Eigenschaft ist, dann schreiben wir ihm das Gegenteilige an Vollkommenheit zu, subhanahu wa ta'ala. Und das, er will dir damit sagen, wenn du liest im Koran Karim, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ, uns hat keine Ermüdung überkommen, dann weißt du, dass er, subhanahu wa ta'ala, immer stark ist, subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaft findet sich natürlich im Koran an mehr als einer Stelle wieder. Das ist der Teil, liebe Geschwister, den wir für heute durchgehen wollten. Und wir möchten jetzt, inshallah ta'ala, zum Abschluss, ich werde heute keine Fragen entgegennehmen, verzeiht mir, Geschwister, werde ich inshallah ta'ala jetzt kurz zusammenfassen, was wir gesagt haben. Und zwar ging es am Anfang um die Sifat Thubutiyya, das heißt die Eigenschaften, die wir Allah zuschreiben. Wir haben gesagt, es gibt insgesamt, wenn wir von Eigenschaften allgemein sprechen, 3 verschiedene Kategorien von Eigenschaften. Entweder diejenigen, die Eigenschaft der absoluten Vollkommenheit, das sind die Kamal Mutlaq Eigenschaften. Das heißt, die Eigenschaften, die wir Allah zuschreiben, auch aus dem Zusammenhang genommen. Das heißt also, wenn du meinetwegen siehst, dass im Koran steht, Allah Azza wa Jal sagte, Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah hörte euer beider Gespräch. Wenn du das so liest, dann darfst du auch diese Eigenschaft aus diesem Zusammenhang nehmen und sagen, dass Allah Azza wa Jal alles hört. Weil andere Ayat darauf hingewiesen haben. Warum? Weil das eben eine Eigenschaft der Vollkommenheit ist, eine absolute Vollkommenheit ist. Dann haben wir gesagt, die 2. Kategorie sind Eigenschaften, die wir Allah Azza wa Jal nur im eingeschränkten Sinne zuschreiben dürfen, und zwar eingeschränkt, so wie Allah es erwähnt hat. Allah erwähnte die List, Al-Makr, Al-Istihza, den Hohn, den Spott, das Betrügen, Al-Khida' in Bezug auf einen bestimmten Zusammenhang, also erwähnst du auch diese Eigenschaften nur in diesem Zusammenhang, dann sind sie vollkommen. Nimmst du sie aus dem Zusammenhang raus, dann würdest du Allah Azza wa Jal etwas zuschreiben, was er sich selbst nicht zugeschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Und die 3. Kategorie von Eigenschaften sind Naqs oder Sifat Salbiya, das heißt die Eigenschaften, die wir Allah abschreiben, mangelhafte Eigenschaften, Naqs und Salbiya, das heißt Eigenschaften, die nichts Positives beinhalten. Dann haben wir gesagt, man kann auch die Eigenschaften unterteilen in diejenigen, die nur in der Offenbarung gründen, und Eigenschaften, auf die man auch durch den Verstand kommen kann. Und diese 2. Kategorie haben wir auch als die Wesenseigenschaften bezeichnet, As-Sifat Al-Dhatiyya. Dann im darauf folgenden Kapitel haben wir erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir uns nur auf die Offenbarung letztendlich berufen, wenn wir über Allah Azza wa Jalla sprechen, weil jeder, der dir etwas mitteilt, damit du ihm Glauben schenkst, sollte diese Person oder diese Mitteilung 4 Eigenschaften erfüllen. Erstens, sie sollte Wissen haben, und Allah ist der Wissensreichste überhaupt. Sie sollte wahrhaftig sein, und niemand ist wahrhaftiger als Allah in seinen Aussagen. Die Aussage, die er tätigt, sollte klar und deutlich verständlich sein, und niemand spricht deutlicher als Allah subhanahu wa ta'ala. Und ganz wichtig, ich möchte auch, dass derjenige, der mir etwas mitteilt, mich auf den rechten Weg weist und nicht Schlechtes für mich will. Und die Absicht Allah subhanahu wa ta'ala ist gut. Allah will subhanahu wa ta'ala für uns Erleichterung, wie er uns selbst mitgeteilt hat, subhanahu wa ta'ala. Und die letzte, das letzte Kategorie, was wir heute besprochen haben, war die Methoden zur Bestätigung einer Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, einmal, wenn wir einen Namen Allahs azza wa jalla haben, so weist er automatisch auf die Eigenschaft hin. Zweitens, die Offenbarung. Das trennen wir voneinander ein bisschen, aber wo natürlich es letztendlich auch wieder in der Offenbarung gründet. Ja? Aber ich will dir sagen, wenn du im Koran Karim einen Namen liest, dann kannst du daraus eine Eigenschaft ableiten. Und wenn du keinen Namen liest, sondern eine Eigenschaft liest, dann hast du die Eigenschaft ja schon präsentiert bekommen. Und die dritte Art war, haben wir gesagt, wenn Allah über seine Handlung spricht. Wenn Allah von einer Handlung spricht, wir haben erwähnt, das Beispiel des Sprechens. Allah hat mit Moses unmittelbar gesprochen. Also kannst du aus dieser Handlung ableiten, dass zu seinen Eigenschaften gehört, diese Eigenschaft, dass er sprechen kann. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.